Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an euch alle. Die Umstände, wie dieser Dienst zustande kam, waren schon sehr einmalig. Ich weiß erst seit gestern Abend nach dem Abendbrot, dass ich heute am Wort dienen werde. Wie es Kai schon gesagt hat, Bradley ist in Thüringen. Und ich hatte vorgeschlagen, wir hatten vor gut 2 Monaten eine Botschaft in der Jugend zu Epheser 1, die Erwachsenen hier noch nicht gehört haben. Und außerdem wollen wir auch in der nächsten Jugendstunde wieder mit Epheser 1 weitermachen. Und da dachte ich mir, um sich auch wieder neu ins Gedächtnis zu rufen, auch für die, die es vielleicht schon gehört haben, ist es nütze und gut. Ja, der Vergleich am Anfang hinkt etwas, aber vielleicht passt er gerade in die Zeit rein. Wir haben ja auch neben der Adventszeit auch komischerweise Fußball-WM zu dieser Zeit. Und für einen Fußballmoderator ist es eine ganz besondere Ehre, denke ich, gerade ein hohes Spiel zu moderieren. Ein Moderator fängt nicht gleich an, die Champions League zu moderieren. Es fängt meist eher mit kleinklassigen Spielen an. Aber wenn er dann die Champions League moderieren darf, oder auch ja jetzt vielleicht beispielsweise die Fußball-WM, ist es ja doch eine große Ehre für den Kommentator. Und nun ist der Vergleich wirklich etwas schräg und jedes Bibelbuch ist besonders und von Gott gegeben. Aber das Bibelbuch, wo wir drin heute lesen wollen, ist thematisch schon der Gipfel, würde ich fast sagen, der Offenbarung Gottes. Es ist, wie Ausleger sagen, die Alpen des Neuen Testamentes. Nämlich in dem Brief, den wir heute uns anschauen wollen, gerade das erste Kapitel schwerpunktmäßig, geht es um die Stellung der Gemeinde, um die Identität der Gläubigen in Christus, um den herrlichen Plan Gottes, den er aus der Ewigkeit mit der Gemeinde hatte und auch jetzt heutzutage noch hat. Und das ist der Epheserbrief. Und ich würde sagen, wir lesen zu Beginn die ersten 14 Verse des Epheserbriefes. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Bis dahin. Der Epheserbrief, wie ich gerade schon gesagt habe, ihm wurde von Auslegern Namen gegeben, wie ich gesagt habe, die Alpen des Neuen Testamentes oder auch die Bank des Gläubigen. Der Epheserbrief wurde vom Apostel Paulus verfasst und man nimmt an, dass dies in den Jahren 60 bis 62 nach Christus geschehen ist. Er hat ihn höchstwahrscheinlich in der Gefangenschaft in Rom verfasst. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 28, wie er 2 Jahre in Rom gewesen ist. Und in dem Brief finden sich auch immer wieder kleine Hinweise auf seine Gefangenschaft. In Kapitel 3, Vers 1, in Kapitel 4, Vers 1 oder Kapitel 6, Vers 20. Da nennt sich Paulus selbst der Gebundene und erwähnt seine Ketten. Ebenfalls in dieser Zeit wurden auch, wie man annimmt, der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Brief an Philemon verfasst. Ja, der Apostel Paulus, der Apostel der Heiden. Er wurde anders als die 12 Apostel, die zu Lebzeiten des Herrn Jesus Christus, also zu seines irdischen Lebens, da wo er hier auf der Erde war, als Mensch, ja, berufen. Er wurde anders berufen. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, wie ihm auf dem Weg nach Damaskus der herrliche Herr erscheint und ihm, ja, rettet, aber auch in den Dienst einsetzt als Apostel. Er wurde vom himmlischen Herrn Jesus Christus berufen. Und er hat jetzt die Aufgabe, als solcher, als Apostel der Heiden, dem dieses Geheimnis geoffenbart worden ist, inspiriert vom Heiligen Geist, das zu schreiben an die Epheser, was wir gleich noch sehen werden. Die Gemeinde in Ephesus sind die Adressaten. Und der Brief ist erstaunlicherweise sehr allgemein gehalten. Wir lesen in anderen Briefen, wie zum Beispiel an die Korinther oder auch an die Thessalonicher, lesen wir von spezifischen Gemeindeproblemen, die Gemeinde vor Ort hatten. Hier ist es relativ allgemein gehalten. Es handelt sich wirklich um eine Abhandlung. Und da wir es in der Jugend auch so machen, stelle ich auch hier mal in die Runde die Frage, welcher Brief ähnelt dem? Welcher Brief ist ähnlich allgemein gehalten im Neuen Testament? Ich habe einen ganz speziellen im Sinn. Es ist der Römerbrief. Der Römerbrief enthält auch keine spezifischen Gemeindeprobleme, die die Gemeinde vor Ort hatte. Aber es enthält eine allgemeine Abhandlung, wie im Römerbrief, der Mensch ist gefallen und wie wird jeder gefallene Mensch, wie ist der Weg, um vor Gott gerecht zu werden? Darum geht es primär im Römerbrief. Im Epheserbrief ist die Perspektive etwas anders. Im Römerbrief haben wir tatsächlich, da fängt es an, im Kapitel 1, dass Gottes Zorn geoffenbart wird über die Sünde des Menschen. Im Epheserbrief sehen wir diese Perspektive nicht. Es zeigt im Römerbrief, dass sehr auf das Problem des Menschen eingegangen wird, auf die Sünde und wie Gott dieses Problem löst und wie die Sünden beglichen werden. Und wie ich es gerade gesagt habe, jeder Einzelne vor Gott gerecht werden kann. Der Epheserbrief hat eine himmlische Perspektive. Der Epheserbrief erklärt uns gerade jetzt hier in den ersten Zeilen den herrlichen Plan Gottes von Ewigkeit her, den Plan, den er mit seiner Gemeinde hatte, vor Grundlegung der Welt. Es geht darum, um die himmlische und vollkommene Stellung der Gemeinde in Jesus Christus, makellos und tadellos. Dass in dem Brief etwas an Details gespart wird, ist nicht weiter schlimm. Wir lesen von der Gemeinde in Ephesus, denke ich, von keiner anderen Gemeinde so oft noch im Wort Gottes. Wir lesen in Apostelgeschichte 19 und 20 über ihre Entstehungsgeschichte, auch denn in Apostelgeschichte 20, wo Paulus sich die Ältesten aus Ephesus nach Milet ruft und dort mit ihnen zusammen betet. Auch Timotheus, wie es im ersten Timotheusbrief steht, sollte in Ephesus bleiben und dort dienen. Und eins der Sendschreiben in Offenbarung 2, das erste richtet sich an die Gemeinde in Ephesus. Kommen wir zu den Versen, die wir heute uns anschauen wollen. Wir wollen uns speziell das erste Kapitel anschauen, ganz speziell, na noch nicht ganz speziell, aber im Fokus die Verse 3 bis 14, die ich auch vorgelesen habe, und dann denke ich, werden wir heute in den Versen 3 bis 6 uns aufhalten. Das Interessante ist, dass dieser Vers, die Verse 3 bis 14 sind im griechischen Grundtext ein Satz. Die Verse 3 bis 14 sind ein Satz. Und der Vers kann, also die Verse 3 bis 14 können trinitarisch eingeteilt werden. Gottes Plan wird uns hier geoffenbart, den er von Ewigkeit gefasst hat, Herr. Und wir sehen durch die Aufteilung die Beteiligung aller drei Personen der Gottheit, wie sie mit dran beteiligt sind. Wir sehen den Anfang, den Ratschluss des Vaters vor Grundlegung der Welt in Vers 3 und 4. Und es endet dann in Vers 14 mit dem Ende bis zur Erlösung des Eigentums. Bis der Herr kommt und die Gemeinde entrückt und jeder einzelne Gläubige vollkommen sein wird und in Ewigkeit beim Herrn sein wird. Und so denke ich, kann man gerade die Verse 3 bis 6 als dem Vater zugehörig sehen, dem Ratschluss des Vaters, die Verse 7 bis 12, das Werk des Sohnes, die gerechte Grundlage, worauf die Erlösung stattfindet, und dann die Verse 13 bis 14, Entschuldigung, das Werk des Geistes, wie jeder, der dazu berufen ist, teilhaftig wird an dieser himmlischen Berufung. Und wir wollen uns ganz besonders heute den ersten Abschnitt ansehen. Wohlgemerkt, man kann auch sehen, dass jeder Abschnitt, die ich gerade genannt habe, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, und Vers 14, zum Lob seiner Herrlichkeit. Jeder der Abschnitte endet mit demselben Refrain, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wir fangen an in Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus fängt mit einem Lobpreis an. Er erhebt Gott, den Vater. Und der Grund des Lobpreises folgt sofort. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Es ist, als ob Paulus bzw. der Heilige Geist uns hier am Anfang ein großes Geschenk vorstellt. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Dieser Segen wird dann noch später genauer entfaltet, was er beinhaltet, aber es dient als eine Art Überschrift. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und wir können anhand der Worte, also anhand der äußeren Erscheinung dieses Geschenkes sehen, woher das Geschenk kommt, welchen Ursprung es hat. Es ist ein himmlisches Geschenk. Es ist eine himmlische Sache. Sie ist, ja, die Gemeinde als solches ist nicht eine Institution, die sich irgendwie ein Mensch ausgedacht hat. Wir kennen beispielsweise die Institution, die Landeskirche in Deutschland. Das sind aber Institutionen, die Menschen gegründet haben. Aber die Gemeinde, der unsichtbare Leib Christi, ist von Gott gegeben. Er hat seinen Ursprung im Himmel, vom Himmel her. Seit Pfingsten hat Gott durch die Geistausgießung, in Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, angefangen, seine Gemeinde zu bauen. Die Berufung der Gemeinde ist eine himmlische. In Christus wurde die Gemeinde und somit auch natürlich als Gesamtes, der Epheserbrief redet oft über die Gemeinde auch als Kollektiv, aber wenn wir über die Gesamtheit sprechen, ist damit auch jeder einzelne Gläubige gemeint. Er wurde in Christus gesegnet. Er hat uns nichts vorenthalten. Er hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Und wenn wir wirklich begreifen würden, wie sehr wir gesegnet sind, um nochmal auf einen Namen zurückzukommen, auf die Bank des Gläubigen, wenn wir verstehen würden, und ich hoffe, wir können nach der Betrachtung heute es etwas besser verstehen, wie sehr Gott der Vater uns gesegnet hat in Christus. Wenn wir sehen würden, wie viel Kapital wir auf der Bank haben, dann würden wir doch viel mehr aus dem Kapital schöpfen, denke ich. Oder sollten wir zumindest. Ich möchte aber auch noch auf eine andere Sache eingehen. Der Ursprung dieses Segens ist gesagt, wie ich gesagt habe, himmlisch. Und das schließt eine andere Sache aus. Es handelt sich hier nicht um materielle Segnungen, nicht um irdische Segnungen. Und das ist ein großer Unterschied, den wir in den Haushalterschaften Gottes betonen müssen. Wir nehmen beispielsweise das Volk Israel. Dem Volk Israel wurde im Alten Testament das Land, das physische Land, das irdische Land Israel verheißen. Und auch andere Dinge wurden ihnen auf der Erde verheißen, mit Bedingungen. Aber, nehmen wir an, gute Gesundheit, keine Fehlgeburt und dergleichen, das lesen wir alles im Wort Gottes. Aber diese Verheißung hier ist etwas anderes. Und natürlich kann Gott uns auch mit materiellen Dingen segnen, mit Besitz, mit Gesundheit. Aber ich denke, dass es im Neuen Testament diesbezüglich keine klare Verheißung gibt für uns als Gemeinde. Natürlich, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, werden uns unsere Grundbedürfnisse hinzugefügt werden. Und ich denke, viele, wenn nicht sogar alle hier, können sagen, noch weit darüber hinaus. Wir haben ja nicht nur das, was wir zum Leben benötigen, sondern sogar noch viel mehr in unserer Zeit heute. Aber hier ist der geistliche Segen, den wir später noch betrachten werden, gemeint. Die himmlische Berufung in Christus. Und der Besitz und die Gesundheit eines jeden ist nicht der Indikator, wie geistlich jemand ist oder wie sehr er gesegnet ist. Und wir lesen ja heute oft davon, hören davon, das sogenannte Wohlstandsevangelium, welchen den Besitz und das persönliche Wohlergehen des Menschen in den Mittelpunkt stellt und das als Indikator darstellt, wie sehr jemand von Gott gesegnet ist, ist falsch. Oder dass du ständig gesund bist. Natürlich kann Gott uns mit einer überaus guten Gesundheit segnen. Das steht außer Frage. Aber es gibt dafür keine Garantie im Neuen Testament. Vielmehr lesen wir auch von Krankengläubigen. Wir lesen aus der Kirchengeschichte von Brüdern und Schwestern, die so Schreckliches erlitten haben, die schwer erkrankt sind. Und heutzutage hört man dann von einigen, ja, wenn du krank bist, warum nimmst du nicht die Verheißung in Anspruch? Natürlich kann Gott unsere Gebete erhören, wenn wir darum bitten, dass er uns hilft, dass er das Leid von uns wegnimmt, dass er anderen Geschwistern hilft, die gerade leiden. Aber er muss es nicht. Es geht nach seinem Willen. Und es kann so sein, dass eine Krankheit, wenn du aufs Krankenbett geworfen wirst, kann gut für dich sein. Es kann dich Lektionen lehren, die du sonst nicht verstanden hättest. Oder es kann dich auch vor Dingen bewahren, die du sonst getan hättest, wenn du gesund gewesen wärst. Und deswegen ist das nicht der Segen, der hier gemeint ist. Es gibt auch keine klare Verheißung, dass wir in diesem irdischen Leben keine Krankheit mehr haben. Und jeder, der so etwas behauptet, versteht auch die Konsequenz des Sündenfalls nicht. Auch wenn der Herr uns gerettet hat, auch wenn er unsere Sünden bezahlt hat, trotzdem, solange wir hier in diesem Leibeszelt sind, sind wir der Vergänglichkeit unterworfen. Und das äußert sich daran, dass wir mit fortschreitendem Alter, vielleicht auch schon im jungen Alter, krank werden. Und wenn der Herr nicht erscheint vorher, sterben werden. Das ist die Konsequenz des Sündenfalls gewesen. Wir haben als Gläubige die Verheißung, dass wir, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, in Ewigkeit bei ihm sein werden. Aber die Konsequenz unserer Sünde und des Sündenleibs, das steht ja auch in Römer 8, Vers 23, dass selbst wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, seufzen in diesem Leibeszelt. Und wir hoffen auf eines Tages, da wo wir, wenn der Herr kommen wird, uns unseren vergänglichen Leib umgestalten wird, wo Vergängliches Unvergänglichkeit anziehen wird, da werden wir dann ohne Krankheit sein, ohne Tod, ohne Sünde. Aber bis dahin müssen wir noch, ja, sind wir noch der Vergänglichkeit unterworfen von unserem Leib her. Und wir lesen von viel Leiden auch, von Paulus, auch gesundheitlich. Wir lesen in Apostelgeschichte von seinen Leiden. Wir lesen in 2. Korinther 12, wie er den Herrn bittet aufgrund eines körperlichen Leidens. Und ihm wurde gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und ein Vers, der ist dazu sehr, sehr passend, finde ich, wie unsere Gesinnung diesbezüglich auch sein sollte. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, die Verse 17 bis 18. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige Ich habe vergessen, ich muss den Vers 16 noch mitlesen. Vergib mir, Entschuldigung. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist die Gesinnung. Und darum geht es auch. In dem Segen, wo wir gleich noch von lesen werden, in dem Epheserbrief, über die jetzt noch für uns vielleicht nicht sichtbaren Dinge, von denen wir jetzt im Wort Gottes lesen, aber die wir eines Tages in Herrlichkeit erkennen dürfen und von denen wir jetzt auch schon in Anspruch nehmen dürfen. Aber ich wollte diesen kleinen Exkurs dazu machen. Wir werden jetzt das Geschenk aufmachen und sehen, was das Geschenk enthaltet. Hat ja auch mit Weihnachten zu tun. Da gibt es für die Kinder Geschenke, vielleicht auch für die Erwachsenen. Aber wir werden jetzt dieses Geschenk, was Paulus hier uns vorstellt, aufmachen. Und das Erste, was rauskommt, ist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wow. Ich hoffe, du gehörst nicht zu denen, die jetzt sagen würden, oh, das Geschenk muss ich wieder zumachen. Das passt mir nicht, das ist nicht meine Sichtweise. Und sagen, oh nee, damit kann ich nichts anfangen. Und ihr habt es hier in letzter Zeit oft gehört, viele stoßen sich an den Begriff, komm, machen wir schnell wieder zu. Aber es ist wahr. Und Paulus sagt es nicht so, ja, wir sind erwählt, aber pst, reden wir nicht drüber und dergleichen. Nein, es ist ein Lobpreis, es ist eine Anbetung Gottes dafür. Und es ist wahr, Gott hat erwählt, er hat jeden einzelnen Gläubigen, der gläubig wird, erwählt, er hat mich erwählt, dass ich gesegnet werde mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Örtern in Christus. Und das ist eine Wahrheit, eine Tatsache, ein Fakt. Die ganze Menschheit ist verloren, tot durch Sünden und Übertretungen, wie wir auch in Epheser 2 im ersten Vers lesen. Und Gott erwählt aus dieser Masse Menschen zum Heil, aus dieser verlorenen Masse. Das habt ihr, wie ich gesagt habe, in letzter Zeit oft gehört. Und wir haben hier in diesem Text eine ganz klare Zeitangabe vor Grundlegung der Welt, bevor wir geschaffen worden sind, bevor überhaupt was hier ins Dasein gerufen worden ist, hat Gott uns auserwählt. Er hat uns gesehen und erwählt. Aber wir müssen fairerweise sagen, darauf möchte ich auch heute eingehen, müssen wir sagen, der Auserwählung und der Vorherbestimmung geht etwas zuvor. Und das ist das zuvor erkennen. Oder wie wir es in der Schlachter lesen, da wird nicht erkennen geschrieben, sondern zuvor ersehen. Da lesen wir beispielsweise in 1. Petrus 1, Vers 2, erwählt nach der Vorsehung Gottes. Das bedeutet zuerst die Vorsehung, die Vorkenntnis und dann die Auserwählung. Und Brüder und Schwestern, ich habe auch lange Zeit zu solchen gehört, die sich damit einen Ausweg aus der Lehre der Erwählung gebaut haben. Die damit sagen, vorhererkennen oder vorhersehen ist einfach nur ein Vorherwissen. Und Gott würde von Ewigkeit her sehen, wie jeder Einzelne auf seinen Gnadenruf reagiert. Und diese hat er dann auserwählt. Er diese Lehre verschiebt, die Lehre doch so, dass schlussendlich der Mensch der Erstentscheidende ist, wie er auf die Gnade Gottes reagiert. Und wir müssen dazu auch sagen, natürlich, Vorherwissen das oder Vorsehen oder die Vorkenntnis im Griechischen, das Substantiv ist Prognosis, das Verb ist Prognostiko dazu. Das kann an einigen Stellen bedeuten, oder ich habe jetzt eine direkt im Sinn, dass man etwas vorher weiß. In 2. Petrus 3, Vers 17, da wird das besagte Verb benutzt, um den Gläubigen zu sagen, dass sie schon vorher wissen, was jetzt in der letzten Zeit passiert, was im Kapitel 3 beschrieben wird. Aber wohlgemerkt, es geht hier nicht um Personen, sondern um eine Sache, um einen Fakt, den sie vorher wissen. Aber wenn es um zwei Personen geht, um zwei Persönlichkeiten, ist das biblische Erkennen nicht ein bloßes Vorherwissen oder ein passives zur Kenntnis nehmen. Es ist etwas Inniges, was aktiv werdendes. Ich möchte es euch auch darlegen. In den betroffenen Stellen, da wo beispielsweise Römer 8, Vers 29, da wo es heißt, denn die, die er zuvor erkannt hat, oder wie ich es auch gerade gesagt habe, 1. Petrus 1, Vers 2, auserwählt nach der Vorsehung Gottes. Da geht es nicht im Textzusammenhang, nicht um eine Eigenschaft der Menschen, die vorhererkannt sind oder über ihr Verhalten, wie sie darauf reagiert haben, sondern es wird einfach gesagt, Gott hat sie zuvor erkannt. Und das griechische Verb, wie ich gerade schon gesagt habe, prognostiko, wird auch benutzt im Griechischen, um den ehelichen Geschlechtsverkehr zu beschreiben. In Matthäus 1, Vers 25, passt auch wieder gut zu Weihnachten, heißt es, Josef erkannte, im Griechischen ginosko, beziehungsweise eginosken, seine Frau nicht, bis der Herr geboren war. Und daran sehen wir, es handelt sich, wenn es dieses Verb zwischen oder auch das Substantiv zwischen zwei Personen benutzt wird, handelt es sich nicht darum, dass es um ein Wissen geht, sondern um ein Erkennen. Ein inniges Zuwenden, da wo der Erste, nämlich Gott, aktiv gehandelt hat. Gehen wir ins Hebräische. Hier wird das Verb, was auch, ihr kennt die Schöpfungsgeschichte und auch den Sündenfall, und denn im 1. Mose 4, Vers 1 heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Auch hier wird das Verb wieder benutzt, um diese innige Beziehung zwischen Mann und Frau zu zeigen. Und es wird wieder benutzt, um dieses liebevolle Zuwenden zu beschreiben. Es ist im Hebräischen das Verb Yada, beziehungsweise an Anstellen Yidati, je nach Form. Das gleiche Wort, wie hier in 1. Mose 4, Vers 1, wird auf Abraham angewandt. In 1. Mose 18, Vers 19, da heißt es nämlich, dass Gott Abraham erkannte, wieder Yada, mit dem Zweck, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm Gebiete dem Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Auch hier, es wird uns nicht gesagt, warum Gott Abraham erkannt hat, beziehungsweise auch erwählt hat, sondern der Zweck wird genannt, damit er denen, die nach ihm kommen, den Weg des Herrn gebiete. Und wieder wird dieses Wort zwischen Gott und Abraham benutzt, um dieses innige Zuwenden Gottes zu Abraham zu beschreiben. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, warum Abraham? Warum hat Gott Abraham erwählt? Ich weiß es nicht. Weil der Herr so wollte, würde ich sagen. Noch ein Beispiel, Jeremia 1, Vers 5. Da wird über Jeremia gesprochen, über den Propheten. Und da wird gesagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Wieder das gleiche Wort, gleicher Wortstamm wie das Erkennen zwischen Adam und Eva. Gott hat Jeremia, bevor er Mutterleib gebildet worden ist, erkannt, ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt. Wieder, wir lesen über den Zweck dessen. Aber wir lesen nicht, wieso Jeremia. Weil Gott es so wollte. Der Herr wendet sich Abraham und Jeremia aufgrund seiner Liebe, nicht aufgrund ihres Verhaltens oder ihrer Reaktion zu. Es ist sein aktives Handeln. Und die Stellen zeigen, dass das biblische Erkennen zwischen Personen Gott erkennt. Zuvor erkennt Gläubige, der Mann erkennt die Frau, es sich um mehr handelt als nur um ein Wissen. Und auch wenn es schwierig ist zu sagen, was genau zuvor erkennen bedeutet, würde ich zu dem Thema gerne William MacDonald zitieren aus seinem Kommentar, der euch bestimmt auch bekannt ist zum Neuen Testament, der sagt, es ist eine zureichende Feststellung, wenn man sagt, dass Gott diejenigen vorher erkannt hat, von denen er wusste, dass sie eines Tages bereuen und glauben würden. In Wirklichkeit ist es ein Vorherwissen bzw. ein Vorhererkennen, das schließlich die Buße und den Glauben sicherstellt. Das ist das erste Handeln Gottes an uns. Darauf beruht die Auserwählung. Aber es ist ein aktives Handeln von Seiten Gottes und nicht unserer Reaktion. Nicht aufgrund deiner Bekehrung, nicht aufgrund irgendetwas Gutem, was er in dir gesehen hätte, sondern, wie wir es im Epheserbrief hier auch lesen, im Kapitel 1, Vers 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vers 11, vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Er wollte es so, weil er dich geliebt hat, nicht aufgrund irgendwelcher Werke oder aufgrund irgendwelcher Herzenseinstellung, die du anderen vorausgehabt hättest, sondern weil er es wollte. Und das übersteigt alles, diese bedingungslose Liebe, mit der Gott uns geliebt hat, die alle Erkenntnis übersteigt, lässt er dich hier in Epheser 1 wissen. Verschmäh das bitte nicht. Das ist etwas Wunderbares. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Wie wir es hier lesen. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Und das leitet, was der Herr Jesus Christus hier sagt, wozu er uns erwählt hat, gut über in den nächsten Abschnitt. Der Zweck der Auserwählung. Wir sollen heilig und tadellos vor ihm sein. Das ist das Ziel der Auserwählung. Und wenn wir jetzt hier im Epheserbrief lesen, geht es nicht darum, um unseren heiligen Wandel, den wir auch an den Tag legen sollen, sondern es geht darum, um diese perfekte, makellose Stellung, die wir in Christus haben und wie wir auch in Ewigkeit sein werden, dass wir in Ewigkeit ihm komplett gleichgestaltet sein werden, ohne Sünde. Es ist diese, Gott sieht diesen Plan schon als durchgezogen, als es ist so fertig formuliert, so als ob, und es ist so, Gott wird seinen Plan durchziehen und wir werden eines Tages wirklich heilig und tadellos vor ihm stehen, unverklagbar. Und das ist etwas so Wunderbares. In Hebräer 10, Vers 14 heißt es, dass er Gläubige vollendet hat. Bereits jetzt schon, von unserer Stellung sind wir vollendet. Und eines Tages werden wir auch in Herrlichkeit wirklich auch an unserem Leib vollkommen sein. Und das ist eine so, so große Sache, weil in Epheser 2, wie ich schon gesagt habe, Menschen, die tot in Sünden und Übertretungen waren, sollen eines Tages heilig und tadellos vor dem allmächtigen Gott stehen. Das übersteigt echt alles. Menschen, die von sich selber aus nie nach Gott gefragt hätten. Römer 3 steht, da ist niemand, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut. Und trotzdem werden eines Tages nicht wenige Menschen verherrlicht sein bei Gott, vollkommen und ohne Sünde. Das ist, übersteigt doch alles. Dieser herrliche Plan, den Gott sich vorgenommen hat und den er durchzieht. Wo ich gerade gesagt habe, dass es um diese vollkommene Heiligkeit, um dieses vollkommene Tadellossein geht, muss ich aber auch hinzufügen. Auch jetzt, wenn wir diese Verse lesen, dürfen wir davon schon Anspruch nehmen. Wir dürfen jetzt schon durch seine Gnade nach diesen Dingen streben, dass unser Leben sich Stück für Stück immer mehr dem des Herrn ähnelt, dem des Herrn Jesus Christus. Darum geht es ja in der Heiligung, dass wir dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Tun. Wir werden es nicht vollkommen schaffen zu unseren Lebzeiten. Aber es geht vorwärts. Es geht Voran, wenn wir mit unserer Bekehrung den Heiligen Geist erhalten haben, wird sich das zeigen. Und trotzdem ist es so, auch wenn wir in Ewigkeit wirklich erst vollkommen sein sollten, steht es für einen wiedergeborenen Christen auf dem Programm, den Gehorsam zu üben. Dem Herrn nachzufolgen. Es heißt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Der Herr Jesus Christus zeigt, die, die mich lieben, die werden meinem Wort gehorsam sein. Und wenn man das Wort, viele schon, wenn sie das Wort Gebote hören, nehmen sie doch schnell Anstoß daran. Aber es ist ein Muss für jeden Christen, die ganz klaren Gebote Gottes ernst zu nehmen und sie in seinem Leben zu berücksichtigen. Das ist ganz eindeutig. Und natürlich, wir sind allein aus der Gnade des Herrn gerettet. Alleine durch sein Werk können wir vor ihm bestehen. Aber durch seine Gnade und seinen Verdienst, sagt der Herr Jesus Christus, wird sich diese Gnade, die er uns erwiesen hat, in unserem irdischen Leben zeigen. Das ist ein Indiz dafür. An ihren Früchten wird man sie erkennen, spricht der Herr. Und das ist für uns auch immer wieder ein Prüfstein, ein wie steht's um mich? Und Geschwister, stellen wir die Worte Gottes. Es ist vieles schwierig, was im Wort Gottes steht. Aber ich denke auch, dass Gott zu vielen Dingen ganz, ganz klar gesprochen hat. Ganz klar schwarz und weiß. Gerade jetzt, wo wir hier vorne den Johannesbrief hören, sehen wir, wie schwarz und weiß eigentlich. Also es ist so eindeutig. Stellen wir die Worte Gottes nicht zur Diskussion. Damit würden wir uns sehr, sehr schaden. Weil wenn der Herr einmal klar gesprochen hat, dann sollten wir uns hüten, darüber auch nur zu diskutieren. Natürlich müssen wir gewisse Dinge auslegen und gewisse Dinge betrachten, das meine ich nicht. Aber ein Infragestellen, wie schon die Schlange sagte, sollte Gott gesagt haben, davon müssen wir uns hüten. Nachdem wir den Zweck der Auserwählung vor Grundlegung der Welt gesehen haben, kommt der nächste Aspekt, die Vorherbestimmung zur Sohnschaft. Und die Epheser waren bestimmt zur Sohnschaft. Sie sollten Söhne Gottes sein. Und auch wir, es ist nicht nur an die Epheser geschrieben, auch wir sind Söhne Gottes. Wie Galater 3, Vers 26 sagt, durch den Glauben. An anderer Stelle wird der Begriff gebraucht, dass wir Kinder Gottes heißen sollten. Was ist da jetzt der Unterschied vom Kind Gottes oder Söhne Gottes? Schlussendlich beschreibt der Kind Gottes Begriff unsere Abstammung, die wir durch den Glauben, durch die Wiedergeburt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, dass wir daran teilhaftig geworden sind, dieses Abstammungsverhältnis, was wir nun haben, dass wir aus Gott geboren sind. Das Wort Söhne, das Wort Sohnschaft zeigt eher das Verhältnis, zu dem wir jetzt zu Gott stehen. Ein Sohn wird von seinem Vater herangezogen. Er liebt ihn, er leitet ihn, er lehrt ihn Dinge, er zeigt ihn, wie man lebt. Und wir haben auch einen Geist bekommen, durch den wir rufen, aber Vater. Wir haben eine so große Vertrauensstellung erlangt, eine innige Beziehung zu unserem Gott und Vater. Wir dürfen durch den Herrn Jesus Christus uns zum Vater nahen und stehen im Sohnschaftsverhältnis zu ihm. Und man sieht es beispielsweise in der Firmenwelt. Da sieht man oft, wir hatten in Brandenburg eine Heizungsfirma, die hat unsere Heizungsanlagen gewartet, die hießen Hund und Söhne. Und das zeigt schon, der Inhaber, Herr Hund, nehme ich an, sieht vor, dass seine Söhne eines Tages diesen Betrieb übernehmen. Er lässt sie jetzt mitlaufen, er lehrt sie Dinge. Gleich vorab, wir werden nicht an Gottes Stelle treten, das meine ich jetzt nicht. Aber es zeigt diese Vertrauensstellung, dass der Sohn immer mehr in Geschäftsprozesse, in gewisse Dinge mit eingeweiht wird, mit in Entscheidungsbefugnisse kommt und so zieht Gott uns auch heran, dass wir immer weiter in unserer Erkenntnis, im Wort und im Wandel zunehmen. Und wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen und wirklich sagen können, Gott ist unser Vater. Und wir reden mit ihm. Er redet zu uns durch das Wort Gottes. Wir reden mit ihm durch unser Gebet. Und das ist ein großes Vorrecht, ein Vertrauen, eine Vertrauensstellung. Und ein Beispiel ist dafür ganz gut. Nehmen wir an, da ist ein armer junger Mann. Und der hat große, große Schulden. Er lebt auf der Straße. Und da kommt ein reicher Mann vorbei, spricht mit ihm und er bezahlt all seine Schulden und gibt ihm auch genug Geld mit, dass es für sein, um wieder auf die Beine zu kommen, reicht. Gerade dieses Schuldenbezahlen, dieses Sündenbegleichen wird uns im Römerbrief beschrieben. Aber was ist, wenn der Mann, der vorbeigeht, diesen jungen Mann mitnimmt, mit zu ihm, sagt, ich werde dich behandeln wie einen meiner Söhne. Er wird ihm Rechte geben, er wird ihm eine Stellung geben, er wird ihm die Kontakte, die er hat, die Beziehungen zur Verfügung stellen, dass dieser Mensch so wandeln kann, als ob er sein eigener Sohn ist. Er nimmt ihn mit zu sich, er lehrt ihn Dinge, er nimmt ihn bei sich auf. Das ist der Epheserbrief. Er zeigt uns diesen großen Plan, den Gott mit uns hat, dass er uns bei sich aufnimmt und uns ja weiter wachsen lässt, seine Erkenntnis und seine Kraft zur Verfügung stellt. Das ist etwas Wunderbares. Zum Abschluss wieder der Zweck auch. Man kann wieder, gerade eben war wieder vorherbestimmt zur Sohnschaft und jetzt wieder der Zweck zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das passiert, ja, wenn Gefäße der Begnadigung vom Schöpfer begnadigt werden, dann können wir das sehen, diese unverdiente Gnade, die er uns zuteil werden lassen hat und die alles andere in den Schatten stellt. Und aufgrund dieses herrlichen Ratschuss des Vaters, von dem wir jetzt im Vers 3 bis 6 gelesen haben, die er auserwählt hat, uns von Grundlegung der Welt vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, dann sollten wir auch zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Wenn Leute unser Leben sehen, wenn wir zu Hause sind, sehen unsere Angehörigen, unsere Liebsten, das ist ein begnadigter Mensch. Das ist ein Mensch, der wurde von Gott begnadigt. Er hat Frieden in Gott gefunden. Wird dieser Ratschluss bei uns im Leben sichtbar? Es ist die souveräne Gnade, Menschen, die tot in Sünden sind, zu retten. Aber Gott muss auch gerecht sein. Er hat uns auserwählt von Grundlegung der Welt. Aber in den Versen 7 bis 12 wird dann das beschrieben, auf welcher Art und Weise, also welches Fundament hat unsere Auserwählung. Weil Gott kann nicht ungerecht sein. Er kann nicht einfach so Sünder zu sich holen, weil kein Sünder kann in der Gegenwart Gottes bestehen. Die Sünden müssen beglichen werden. Und das wird uns dann in Vers 7 bis 12 gesagt. Das Werk des Sohnes. Dazu ist dieser in die Welt gekommen, um diesen Plan, den der Vater von Ewigkeit her hatte, dann auszuführen. Und daran gedenken wir auch in der Weihnachtszeit, dass dieser, wie es vorhin im Gebet so schön gesagt worden ist, allmächtige Gott sich so erniedrigt hat, als kleines Kind in die Futterkrippe gelegt worden ist. Aber davon hören wir dann, so Gott will, die Verse 7 bis 12 im Rahmen der nächsten Jungschar. Genau. Und der nächste Abschnitt wartet dann bei uns. Ja, bei der nächsten Jugend werden wir das betrachten. Lasst uns zum Schluss noch beten. Ja, Vater, dieser Ratschluss ist so unbegreiflich groß, dass wir ihn ja schwer begreifen können, Herr, wie groß das ist. Bevor wir gewesen sind, bevor irgendwas gewesen ist, hast du aus der Ewigkeit nach uns schon gegriffen und uns gesehen und uns auserwählt. O Herr, danke. Was wäre passiert, wenn du nicht erwählt hättest? Oh, wie sehr sind wir abhängig von dir, wie sehr sind wir in deiner Hand. Lass uns wirklich begreifen, wie groß dieser Segen ist, wie groß deine Barmherzigkeit ist, die du uns dadurch erwiesen hast, wie groß die Verheißung ist. Du hast uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Bitte lass uns diesen Segen, von dem wir hier gehört haben, in unserem Leben Wirksamkeit zeigen, dass wir ja begreifen, wie groß das Werk ist, was du an uns getan hast. Es wird im Wort Gottes bei der Bekehrung eines Menschen wird die Schaffung der Welt als Referenz aufgenommen, dass aus dem finsteren Licht scheinte. Und so hast du auch aus Menschen, die völlig verfinstert waren, ja, Licht scheinen lassen und hast uns umgewendet. Ja, Herr, an Weihnachten gedenken wir daran, dass du als vollkommenes Licht in die Welt gekommen bist. Bitte lass noch viele sehen, dass ihr eigenes Licht im keinsten Fall so hell leuchtet wie deins und dass ihre Gerechtigkeit nicht ausreicht, um gerettet zu werden. Du sagst in der Bergpredigt, in Kapitel 5, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Aber keiner ist vollkommen, Herr. Lass uns dieses vollkommene Licht predigen. Lass uns dieses vollkommene Licht den Menschen erzählen. Und diese Weihnachtszeit auch dafür nutzen, ja, unseren Angehörigen das Licht vorzustellen, das alles erleuchtet. Danke, Vater. Amen.